Guten Morgen. Hallo.
Treten Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du Kaffee ansetzen.
Ja.
Das ist gut, danke.
Herzlich willkommen zum Lagebesprech aus Franz Josefs Wohnzimmer. Es ist der letzte Lagebesprech vor unserer kleinen Sommerpause. Sie wird gar nicht so groß, aber ein bisschen schon. So zwei Lagebesprechs fallen weg. Entschuldigung. Wir wollen heute noch mal so ein klein bisschen über Dinge reden, die anstehen oder gerade vorbei sind. Und wir fangen in der Vergangenheit an bei den Dingen, die gerade vorbei sind. Das 20. Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte ist vorgestern am 3. Juni verliehen worden an Ottmar Miles Paul, den Begründer der ISL, der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, der Kobinett-Nachrichten, einem Aktivisten, der sich für das Grundgesetz, den Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes eingesetzt hat, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden und viele andere Verdienste erworben hat in den letzten 35 Jahren. Wir waren alle dabei, wir waren alle Mitglieder der Jury. Eckhard, wie fandst du die Preisverleihung?
Ja, das war eine großartige Veranstaltung aus meiner Sicht. Ich denke mal, alle Menschen, die geredet haben, haben sehr eindrucksvoll geschildert, wie wichtig es ist, mit Behinderten zu leben, mit Behinderten zu sprechen und nicht über Behinderte. Das hat auch vor allen Dingen Ottmar Miles Paul gesagt. Und also Inklusion steht im Mittelpunkt und jeder hat betont, wie wichtig dass wir immer mit Behinderungen rechnen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Inklusion wirklich immer vollständiger wird.
Es gibt ja, wir hatten ja als Laudatorin die Ministerpräsidentin Malu Dreyer von Rheinland-Pfalz, weil Ottmar auch mal ein paar Jahre Behindertenbeauftragter in Rheinland-Pfalz war. Und wenn ich mir so überlege, wenn man PolitikerInnen im Fernsehen sieht oder so ihre Statements absondern, wie fandst du Malu Dreyer?
Ja, auch sehr beeindruckend und menschlich. Sie kannte ja Ottmar auch gut von früher. Das hat das noch etwas, hat eine besondere Note dann gebracht. Also ich denke mal, Frau Dreyer ist durchaus auch eine Bereicherung in der Politik.
Das sehe ich auch so, ne? Franz Josef, ist das?
Also mir hat jemand gesagt nach der Veranstaltung, sie ist ein Glücksfall für Rheinland-Pfalz, aber sogar für das gesamte Land. Und ich würde dem zustimmen.
Ja. Wie war das für dich mit der Preisverleihung? Du hast sie ja nun größtenteils organisiert mit der Stadt zusammen. Bist du zufrieden?
Ich bin zufrieden. Ich habe nur positives Feedback bekommen. Und ich muss sagen, also man macht ja sowas wie so eine Preisverleihung auch, weil man ein bestimmtes Thema voranbringen will. Vielleicht auch ein bisschen, weil man sich bei jemandem besonders bedanken möchte und weil man natürlich auch ein Thema pushen will. Und im Fall von Ottmar Miles Paul war natürlich das Besondere, dass man an seinem Beispiel eindrucksvoll zeigen kann, wie ein einziger Mensch, ein einzelner Mensch die Welt verändern kann. Wie in dieser Demokratie der einzelne Chancen, der Wirkmöglichkeit, der Mitwirkung hat. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe übrigens heute Morgen von ihm eine Mail bekommen, er ist nach Berlin gereist, da ist irgendeine Bundesveranstaltung von der Bundesregierung, glaube ich, ist es zum Thema Inklusion. Und da meinte er, das wäre ja in Berlin viel zäher und mühseliger als da in Marburg. Aber ich meine, das war ja auch eine Art Heimspiel für ihn, weil er hatte ja ganz viele seiner ehemaligen Wegstreiter auch mit dabei. Ne?
Ja. Und er kannte Marburg ja auch, er war ja jahrelang hier in Marburg in der Deutschen Blinden Studienanstalt als Schüler und war hier, hat er erzählt, als die Friedensbewegung aktiv war, da hat er sich schon engagiert in den 80er Jahren. Das nochmal darauf zurück, dass du gerade sagtest, wie viel ein einzelner Mensch machen kann. Und Professor Dr. Sigrid Arnade, die Sprecherin für Gender und Disability der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland, hat einen Katalog von 10 Dingen aufgestellt, die nicht so gut wären, wie sie jetzt sind, wenn Ottmar nicht da gewesen wäre. Was würde uns fehlen, wenn Ottmar nicht da ist? Das war beeindruckend, oder?
Das war so schön auf den Punkt gebracht. Ne?
Ja.
Findest du nicht auch, Eckart, ne?
Doch, ja, finde ich auch.
Also wir hätten wahrscheinlich, um ein paar Dinge zu nennen, wir hätten wahrscheinlich kein Benachteiligungsverbot im Grundgesetz, was das Thema Behinderung angeht. Wir hätten natürlich die Kobinet-Nachrichten nicht, den Nachrichtendienst für Behinderung und soziale Themen. Wir hätten wahrscheinlich die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben nicht. Wir hätten ganz sicher nicht den Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung, den 5. Mai. Wahrscheinlich wäre die Aktion Sorgenkind auch immer noch die Aktion Sorgenkind. Das wäre ja mit heute, also da würden sie sich ja heute doch ins Abseits schießen, wenn sie noch so heißen würden, oder?
Ja, natürlich. Also ich muss auch sagen, es war damals, als diese Diskussion begonnen hat, und die hat Ottmar als Paul maßgeblich mit angezettelt, aber schon damals war eigentlich klar, dass der Name nicht tragbar ist. Nur es gab ein Problem. Die Aktion Sorgenkind war seinerzeit die achtbekannteste in Anführungszeichen Marke, also ich mag das Wort Marke nicht, aber die Werbestrategen haben sich so ausgedrückt, achtbekannteste Markenname in Deutschland.
Ja.
Und eine solche Marke, haben alle gesagt, darf man nicht verändern, weil dann verliert man. Und die Aktion Sorgenkind hat ihren Namen doch geändert, mehr oder weniger auf Druck, und der Druck kam vor allen Dingen von Ottmar und anderen. Und am Ende ist sie aber nach 2 Jahren irgendwie die 12. oder 14. bekannteste Marke gewesen, was ein gigantischer Erfolg für die Werbestrategie gewesen ist. Alle Werbestrategen haben gesagt, das hätten wir nie geglaubt, dass das möglich ist. Ich glaube, inzwischen ist sie noch bekannter als früher, die Aktion Sorgenkind war. Und man muss dazu sagen, es gab da viele Debatten, viele Diskussionen. Ich war bei einer ganzen Reihe davon da. Und ich habe dann auch immer miterlebt, wie dann auch zum Teil sehr unversöhnlich von Seiten mancher Behinderter den Namen Sorgenkind Bezug genommen wurde. Und dann die Bedenkenträger oder die Leute, die irgendwie jetzt ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen wollten, zu denen ich damals auch noch gehörte. Also ich wollte nicht den Namen Sorgenkind erhalten, aber ich wollte auch nicht riskieren, dass das Ganze mehr oder weniger einen Bach runter geht. Ne? Und da wurde zum Teil ziemlich emanzipiert oder energisch diskutiert. Ja. Und ich erinnere mich immer, dass es lustig war. Ich hatte dann vorgeschlagen, man könnte doch die Aktion umbenennen in Aktion Morgenwind. Nach dem Motto, wenigstens die Schwerhörigen merken die Namensänderung dann nicht. Ja. Und jedenfalls war es so, dass einige ziemlich stinkig waren über diesen Vorschlag. Und die einzigen, die ihn gut fanden, waren die vom Kabarett, die damals in Bonn dann aus einem Stegreif-Kabarett dann daraus eine Art Lied gemacht haben. Sorgenkind wird Morgenwind. Ne? Die Springmaus heißt dieses Kabarett, gibt es heute noch, aber an einem anderen Ort als damals. Ja, und jedenfalls, dann kam Ottmar zu mir und klopfte mir auf die Schultern. Und da muss ich sagen, das ist das, was ich an Ottmar seither immer schätze. Also das heißt, seine Kolleginnen und Kollegen, die waren oft sehr ideologisch, sehr restriktiv, sehr rigide gewesen damals. Und Ottmar war eigentlich immer jemand, der vermittelt hat, der mit allen sprechen konnte, mit allen gesprochen hat, und das in einer sehr freundlichen und auch freundschaftlichen Art und wertschätzend. Und das ist einer der großen Gaben, die er hat, und ich glaube, das ist auch ein Teil des Geheimnisses seines Erfolgs, warum er so viel durchsetzen konnte.
Das ist es eigentlich. Also wenn man in Kassel gewesen, wir sind in Kassel gewesen, wir haben uns das natürlich angeguckt, die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben, ich war mehrfach da, auch mit Eckart zusammen, ja, seinerzeit noch. Und wenn man die Leute sich so anguckte, dann hat man gedacht, jo, das sind Aktivisten der schärfsten Sorte. Mhm. Also die Leute hatten natürlich Ahnung von dem, was sie tun und was sie wollen, aber sie waren eben auch sehr klar eingefahren auf ihre Positionen und haben gesagt, wenn wir nachgeben, dann, wenn wir kompromissbereit sind, dann wird es wieder gar nichts. Und Ottmar war, die Manu Dreyer hat es auch gesagt, hart in der Sache, freundlich im Umgang. Und ich glaube, das hat sehr geholfen. Er konnte auch mit Konservativen sprechen. Er hat ja auch mit Helmut Kohl noch gesprochen, über zum Beispiel den Grundgesetzartikel. Ja? Und ich glaube, da hast du recht, das ist wirklich eine seiner großen Stärken.
Wobei der Vorkämpfer für die Grundgesetzänderung war eigentlich Waldemar Brümmendorf vom VDK gewesen. Und da hat Ottmar mitgemacht, so wie ich da mitgemacht habe. Aber die eigentliche Leistung war die von Waldemar Brümmendorf. Und ich muss dazu erzählen, also vielleicht kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen, das war der Hauptgeschäftsführer des VDK, also des Verbands der Kriegsopfer. Und das war eigentlich ein Militärtyp, der auch, wenn er geredet hat, so ein bisschen so eine Art Militärton hatte und immer Kameraden und so gesagt hat. Und am Anfang dachte ich, hoppla, um Himmels Willen, was ist denn das für ein... Und dann habe ich dann aber gehört, was er gesagt hat. Und ich habe ihn dann persönlich kennengelernt, wie er mit den Leuten umgegangen ist. Und da muss ich sagen, das war jemand, der hat auch genauso eine klare, glasklare Position gehabt wie Ottmar. Und er hatte auch diese verbindliche Art. Und dadurch hat er auch Helmut Kohl überzeugt. Und der hat Helmut Kohl nämlich persönlich überzeugt. Ja. Und zwar war es Wahlkampf. Und Helmut Kohl wurde eingeladen zum VDK. Und dann hat Helmut Kohl seine Leute gefragt, ja, muss ich da hingehen? Da haben die gesagt, ja, die haben 2 Millionen Mitglieder. Und hat er gedacht, na, 2 Millionen, das ist ja eine Menge, na, da muss ich wohl. Und dann hat ihn Waldemar Brümmendorf sozusagen vor verflammelter dem Publikum gefragt, und wie sieht das aus mit dem Grundgesetz? Kommen wir ins Grundgesetz oder nicht? Und dann hat Kohl in die Runde geschaut und hat ja gesagt, so ungefähr soll das gewesen sein. Ich war nicht dabei. Also auch Waldemar hat mir das nicht erzählt, sondern ich habe es über Dritte gehört, die dabei gewesen sind. Und da war dann die Aktion Grundgesetz aber noch wichtig, um das auch in die Praxis umzusetzen. Ja. Und da haben dann Hans-Günther Heiden, Sigrid Arnade und ich und viele andere dann mitgewirkt. Und in dem Zug war es dann so, die Aktion Mensch wollte das finanzieren, damals noch Aktion Sorgenkind. Und dann hat Ottmar zu denen gesagt, aber wenn da Aktion Sorgenkind draufsteht, dann machen unsere Leute da nicht mit. Und daraufhin haben die überlegt, was machen wir? Und dann haben sie erstmal das Etikett Aktion Grundgesetz erfunden.
Ja.
Und dann ist die ganze Kampagne unter dem Titel Aktion Grundgesetz gelaufen, nicht Aktion Sorgenkind.
Ja.
Und dann war klar, die Namensänderung bringt's, das muss sein. Und so kamen dann viele Workshops und am Ende ein Diskussionsergebnis, und dann hat die Aktion aber doch einen ganz anderen Namen gewählt als den, der in den Workshops am Ende rauskam.
Ja, also das ist behindertenpolitische Geschichte in Deutschland, und wir haben wirklich einen Menschen hier ausgezeichnet, der sie gewaltig mitgestaltet hat. Und wer diese Veranstaltung versäumt hat, wer das nochmal nachhören möchte, kann das tun. Jetzt, wo wir den Podcast veröffentlichen, am Samstag, den 4, 5, 6, 7, 8. Juni, 16.05 Uhr auf ohrfunk.de, und in der Wiederholung am 11. Juli, Juni um dieselbe Zeit, 16.05 Uhr, werden wir die Veranstaltung dokumentieren. Auch noch mit Interviews mit Ministerpräsidentin Dreyer, mit Sigrid Arnade und Ottmar Malz-Paul. So.
Ja, ich würde noch gerne einen letzten Satz sagen, und zwar einen zusammenfassenden Satz. Also Ottmar Malz-Paul, mit dem auch ich vielfach zusammen zu tun gehabt habe, wie Jens auch und wie zum Teil auch Eckhardt, ne? Haben wir auch in der Jury als Vater der deutschen Behindertenbewegung bezeichnet, und dieses Prädikat verdient er. Vielleicht ist er nicht der einzige Vater, aber er ist mit Sicherheit ein wirklicher Vater dieser Selbstbestimmungsbewegung.
Wenn ich ihm das sage, ich habe das nochmal gemacht vor ein paar Tagen, als ich ihn vor der Verleihung nochmal getroffen habe, habe ich ihm das gesagt. Dann hat er gesagt, du weißt genau, dass ich das nicht mag. Der Vater der deutschen Behindertenbewegung ist der Horst Frehe. Er möchte das gerne loswerden. Gut, also Horst Frehe, muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, ist auch einer, der mit Ottmar zusammengearbeitet hat, ein Stück älter als Ottmar, und war maßgeblich beteiligt beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dass er bei der Regierung Schröder damals, da ist er ins Ministerium gegangen und hat dieses Gesetz mit ausgearbeitet, Forum behinderter Juristinnen und Juristen. Und er war da maßgeblich beteiligt, und ich glaube, das rechnet Ottmar ihm extrem hoch an.
Ja, aber wenn, dann würde ich eher Ernst Klee, der selbst gar nicht behindert war, nehmen, der schon sehr früh in den 70er Jahren sich sehr engagiert hat. und von dem dieser Spruch kommt, wenn jemand an den Rollstuhl gebunden ist, dann mach ihn los. Oder wenn er an den Rollstuhl gefesselt ist, dann mach ihn los. Ne? Dieser Spruch, der stammt von Ernst Klee. Ne? Ja. Und das sind ja so Sachen. Ne? Und dass der Rollstuhl für die Betroffenen meistens ja ein Zugewinn ist an Mobilität, an Lebensqualität, das merken die Leute, die solche Sprüche klopfen, halt nicht. Ne? Und insofern, also was für mich wichtig ist, ist auch, dass die Behindertenbewegung ein Teil einer emanzipatorischen, demokratischen Bewegung ist und dass wir diese Demokratie verteidigen müssen.
Da kommen wir zur Europawahl, da wollte ich nämlich genau gerade hin. Auch auf der Europa, auch bei der Europawahl, die am Sonntag, dem 9. Juni stattfindet, müssen wir die Demokratie verteidigen. Es gehen immer so wenige Leute zur Europawahl, weil sie das nicht wichtig finden. Und bevor ich jetzt Eckart frage, ob er wählen geht, dann kann er nämlich nicht anders als Ja sagen. Bevor ich das tue, Franz Josef, warum muss man unbedingt zur Europawahl gehen und welche Parteien kann man wählen?
Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Bei der zweiten ist es natürlich immer eine subjektive Sache. Also zu der ersten Antwort: In Europa erstarken rechtspopulistische und nationalistische Kräfte. Und ich habe gehört, dass zum Beispiel jetzt auch in England bei der anstehenden britischen Unterhauswahl auch Michael Farage wieder antreten möchte.
Nigel Farage,
ja. Genau, der Urheber des Brexit, wenn man so will. Und wichtig ist halt, dass wir uns klar machen, dass jeder Rechtspopulismus nicht nur menschenfeindlich ist und menschenverachtend ist, rückwärtsgewandt ist und undemokratisch ist, sondern dass er auch diese Möglichkeiten zerstören würde, die wir durch die Europäische Union gewonnen haben. Also über die Grenzen hinweg uns zu bewegen und miteinander zu sprechen und eine gemeinsame europäische Kultur aufzubauen und letztlich wenigstens in Westeuropa, es ist schon ein bisschen zurückgenommen, aber wenigstens in Westeuropa im Frieden miteinander zu leben und vielleicht auch gemeinsam stark zu sein gegen andere und gleichzeitig eben zu versuchen, trotzdem Friedenspolitik zu machen. Das finde ich ganz wichtig. Und auch die Umweltpolitik, die Grenzen der Klimaverpestung und der Einträge von Gift in Wasser und so weiter, die sind ja nicht Landesgrenzen, sondern da geht es eben auch über Grenzen hinweg. Und deswegen brauchen wir auch eine gemeinsame europäische Umweltpolitik, eine gemeinsame europäische Finanz- und Steuerpolitik, eine gemeinsame europäische Friedenspolitik und eine gemeinsame europäische Sozialpolitik. Und die letztere gibt es bisher so gut wie gar nicht.
Okay, jetzt stell dir mal vor, ich bin Martin Sonneborn. Kennst du Martin Sonneborn?
Na klar.
Spitzenkandidat der Partei Die Partei.
Immer noch?
Ja,
trotzdem?
Ja, er ist immer noch. Er wird auch wieder antreten und hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Vor 5 Jahren hat er ein Buch geschrieben, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Ich stell dir mal vor, ich bin Martin Sonneborn, dann würde ich jetzt sagen, ja, aber das Europäische Parlament hat doch überhaupt keine Rechte. Es darf nicht einmal selbst Gesetze initiieren, es darf keine Vorschläge machen, es darf nur zu dem, was die Europäische Kommission als Gesetz einbringt, Ja und Amen sagen und auch nur als Gesamtes. Wenn Änderungsvorschläge vom Parlament gemacht werden, muss die Kommission sie nicht erfüllen und im Trilog muss auch noch der Europäische Rat einstimmig zustimmen. Dieses Europäische Parlament ist eine unglaubliche, kostspielige, zahnlose und von Prestige geschüttelte Maschine, einmal im Monat nach Straßburg fahren, damit auch die Franzosen das Parlament bei sich haben. Dort finden dann die Abstimmungen statt, die restliche Arbeit in Brüssel. Das ist doch nichts. Was sagst du dann?
Teil der Kritik ist nicht unberechtigt, aber es beginnt natürlich schon mit der falschen Aussage. Das Europäische Parlament hat viel zu viele Rechte, Marine Le Pen und wie sie alle heißen, ja. Also okay. Es hat viel zu viele Rechte, also es braucht mehr Recht, ja. Es braucht mehr Möglichkeiten der Wirkung und mehr Macht, ja. Und das sicherlich, diese Kritik ist nicht unberechtigt. Aber das Zweite ist natürlich, dass dass sich das Europäische Parlament im Laufe der Jahrzehnte immer weiter gemausert und entwickelt hat, dass die Funktion des Parlaments sich immer weiter gestärkt hat gegenüber einer früher sehr viel mächtigeren Kommission, dass der Ministerrat, der sich sehr viel rausnimmt, auch in Zukunft wird beschnitten werden müssen, und es wird geschehen, da bin ich fest von überzeugt. Und das ist ein Prozess, und dafür muss das Parlament kämpfen. Und ich meine, warum geht Martin Sonneborn dahin, wenn er der Meinung ist, das wäre alles Geldverschwendung? Dann müsste man ihm vorwerfen, er ist ein korruptes, was weiß ich, ja?
Ja, nein.
Also ich muss entweder das, geht man dahin, um dort irgendwie was zu verändern oder mitzumischen. Oder wenn man das nicht will, also es gibt Leute, die gehen da nicht aus diesem Grund hin, sondern die gehen dahin, um da Sand im Getriebe zu sein oder Dinge zu zerstören oder Europa zu bekämpfen. Ja. Und diese Leute, die gehören da nicht hin, und deswegen muss ich wählen gehen. Und deswegen, um das zu der zweiten Frage von vorhin noch zu kommen, deswegen darf ich auch keine Parteien wählen, die nationalistisch, rechtspopulistisch sind oder die die EU ablehnen, sondern ich muss solche Parteien wählen, die eine supranationale Politik verfolgen, die eine konsequente Klima- und Umweltschutzpolitik verfolgen, eine konsequente Sozialpolitik verfolgen und die auch ein bisschen, zumindest ein bisschen an den Großkonzernen sägen, die nämlich dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt Überschwemmungen in Bayern und Baden-Württemberg haben, dass mindestens 5 Leute schon gestorben sind, dass wir im letzten Sommer 3.500 Hitzetote allein in Deutschland hatten. Das ist auch ein Ergebnis von einer nicht genügenden Einschränkung von Möglichkeiten der Industrie, die einfach alles zerstört hat oder zerstört. Und ich sage mal, Industrie ist nur dann okay, wenn sie sich am Klima und am Wohl der Menschen orientiert. Sonst muss sie beschnitten werden.
So, jetzt muss ich kurz die Ehre von Martin Sonneborn verteidigen, weil er ist natürlich tatsächlich, auch wenn er das mit satirischen Mitteln tut, aber er ist tatsächlich für die EU und sagt auch ganz klar, das Parlament muss mehr Rechte bekommen, also mehr Möglichkeiten bekommen und weniger Rechte.
Politiker.
Und ist ganz klar für genau diese Dinge, die du gerade gesagt hast. Er gehört eher zum linken Spektrum. Ich habe die Frage, welche Parteien kann man wählen, auch deshalb gestellt, weil es ja so ist, bei der Bundestagswahl gibt es eine 5%-Hürde. Und das heißt, wenn man eine Partei wählen will, die tatsächlich etwas bewirken kann, muss man sich zumindest immer sehr viele Gedanken machen. Bei der Europawahl kann man auch kleine, nicht-nationalistische Parteien wählen, also zum Beispiel Volt oder diese Europa 25 Partei oder eben die Partei oder auch andere, die tatsächlich progressiv sind, aber weniger als 5% bekommen. Und das Interessante ist, in Deutschland ändert man jetzt das Wahlgesetz, weil Martin Sonneborn hat sie so geärgert. Man ändert jetzt das Wahlgesetz, ab nächster Europawahl wird es eine mindestens 2%-Hürde geben, damit genau, das ist tatsächlich so eine Lex Sonneborn, damit diese Partei nicht mehr ins Parlament einziehen kann. Und das ist erklärtes Ziel der CDU. Und da muss ich sagen, das finde ich sowas von billig und sowas von niederträchtig, weil tatsächlich in Europa die 5%-Hürde, finde ich, nicht nötig ist. Und eben auch kleinere progressive Parteien eigentlich noch eine Chance haben sollten, ins Europaparlament
einzugehen. Dazu muss man aber auch sich klar machen, dass das ein Ergebnis eines Verfassungsgerichtsurteils ist.
Ja, ja.
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, eine Prozenthürde, also 3% oder 5% oder so, ist nicht verhältnismäßig, weil die Begründung dafür, dass man diese Hürde im Bundestag hat, war, dass Deutschland sonst unregierbar werde. Und dann hat das EU-Parlament, das natürlich so viele verschiedene Listen und Gruppen aus anderen Ländern zusammenführt, eigentlich dieser Begründung nicht standgehalten. Das heißt also, man kann schlicht nicht argumentieren, dass eine Wahlhürde überhaupt sinnvoll ist. Insofern ist die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht einen solchen 2%-Hürde akzeptieren würde.
Hat es. Das ist genau der Punkt, das wollte ich damit sagen. Also es hat, die CDU hat, also die wollten das beschließen und auch die Bundesregierung, 2%-Hürde, dann hat die Partei dagegen geklagt und verloren. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, jawohl, eine 2%-Hürde zum Beispiel ist in Ordnung.
Das hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen.
Doch, doch.
Ja, aber jedenfalls grundsätzlich ist es eben so, dass ich sage, also diese Wahlhürden haben eine pragmatische Grundlage. Ne? Und diese pragmatische Grundlage ist aber natürlich auch wackelig. Und wir müssen uns auch überhaupt die Frage stellen, wie repräsentative Demokratie aussehen soll. Und die Kritik am Europäischen Parlament ist natürlich die, dass dort eben letztlich die repräsentative Demokratie zum Teil zur Repräsentation verkommt und die Demokratie dabei zum Teil auf der Strecke bleibt, wenn wir den Trilog haben. Wenn wir immer wieder die Schwierigkeit haben, dass drei verschiedene Kräfte miteinander irgendwie sich einigen müssen und alle diese drei verschiedenen Ebenen schon aus vielen unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt werden und letztlich am Ende dann Ministerrat und Kommission dem Parlament eben immer ständig sozusagen auf die Füße treten. Aber ich glaube, man muss vielleicht da auch mal eine Weiterentwicklung wagen. Und das ist etwas, wofür ich eigentlich mich stark machen möchte. Und
dann muss man die europäischen Verträge ändern. Ja,
man muss wahrscheinlich neue aushandeln und das wird das Schwierigste sein. Das ist so ähnlich wie mit der UNO.
Ja.
Also die UN funktioniert nicht mehr, weil die Strukturen von 1945 sind. Und die müsste man ändern, aber eine Änderung ist gegen die damals Begünstigten einfach nicht erreichbar.
Jetzt haben wir viel erzählt. Eckhard, haben wir dich überzeugt, wählen zu gehen?
Ja, also ich kann da eigentlich nur zustimmen, ich soll nichts dagegen sagen. Und ich habe auch durchaus vor eurer Rede vorgehabt zu wählen.
Wusste ich doch. Aber Eckhard, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben, wirst du dich auch an der Abstimmung beteiligen, die wir in Marburg an diesem Tag haben, nämlich über MOVE 35?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich bin ja selbst Verkehrsteilnehmer. Nicht zuletzt auch, indem ich euch oder gerade dich, Jens, öfters transportiere mit dem Auto. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich gut für das Klima und überhaupt, auch im übertragenen Sinne, das Klima der Stadt, dass weniger Verkehr herrscht. Es gibt ja sehr viele Staus, vor allen Dingen morgens und abends durch den Berufsverkehr. Da geht in der Stadt manchmal gar nichts mehr und das ist kein guter Zustand.
Das stimmt. Franz Josef, MOVE 35, wie schätzt du das ein? Was wird eigentlich da abgestimmt, um das mal zu klären? Weil Eckarts Antwort zeigt mir sehr deutlich, dass man wirklich mal genau klären muss, worum geht es eigentlich.
Es geht letztlich darum, dass man ein Mobilitäts- und Verkehrskonzept macht, das aus vielen verschiedenen Elementen besteht, dessen Ziel aber im Großen und Ganzen darin besteht, den öffentlichen Nahverkehr, den Fußverkehr, den Radverkehr zu stärken und Anreize für eine Verlagerung zu schaffen. Es gab dann auch einiges an Kritik, zum Teil war die aber ungerechtfertigt aus meiner Sicht. Und natürlich ist Klimaschutz ein wesentliches Element. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich sage, wir brauchen halt eine stärkere, bessere Verkehrsanbindung, gerade auch der Außensteile, aber auch Stadtteile, aber auch des ländlichen Raums durch einen guten öffentlichen Nahverkehr. Also es kann auch nicht sein, dass wir in der Stadt Marburg ein Nahverkehrsnetz haben und sobald man hinter die Stadtgrenze kommt, ist alles vorbei, ne? Oder auch an Wochenenden. Ne? Und da ist MOVE 35 ein Ansatz. Also ich glaube nicht, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist nebenbei. Aber es ist eine wichtige Weichenstellung, überhaupt ein Konzept zu haben, das eben in die Zukunft hineingeht. Und ich bin sicher, dass dieses Konzept auch nur der Anfang ist, aufgrund der starken Geschichte der Erderwärmung und dem, was wir heute wissen, muss man eigentlich sehr rigide und sehr radikal agieren. Und deswegen bin ich grundsätzlich der Meinung, dass man die Fahrten für Autofahrer noch mehr erschweren sollte, als das schon da vorgesehen ist. Und dass man eben noch viel mehr ÖPNV-Angebote machen muss. Das scheitert allerdings auch an fehlendem Personal. Ne?
Jetzt müssen wir aber nochmal klären, was wird denn da eigentlich abgestimmt?
Also letztlich wird dieses Gesamtkonzept abgestimmt.
Nein, eben nicht. Und das ist eines der großen Probleme, das wir tatsächlich mit MOVE 35 hier in Marburg haben. Die Leute glauben, es wird darüber abgestimmt, ob der Autoverkehr eingeschränkt werden soll, über dieses Gesamtkonzept und ähnliches. Der Autoverkehr kann gar nicht sozusagen verboten oder
ganz weg geht ja gar nicht.
Das massiv eingeschränkt werden. Und wer in die Stadt fahren muss, der soll auch in die Stadt fahren können, hat der Oberbürgermeister extra nochmal gesagt. Nein, die Frage, die gestellt wird, ob es das Ziel sein soll, den Anteil des Autoverkehrs in, ich glaube, 15 Jahren oder sowas, auf zwischen 72% und 67% oder sowas zu reduzieren. Und die tatsächlichen Verkehrsveränderungen, also öffentlicher Personennahverkehr und solche Dinge, die stehen gar nicht zur Abstimmung. Und da sagte der Oberbürgermeister Thomas Spieß auch, die werden kommen. Der Druck wird der wird immer größer und es wird notwendig sein. Die werden so oder so kommen. Die brauchen wir hier nicht zur Abstimmung zu stellen. Wir wollen mit dieser Abstimmung versuchen, die Bevölkerung dahin zu bringen, dass sie uns in dem folgt, dass wir auf vernünftige Weise den Autoverkehr innerhalb der Stadt reduzieren, aber ohne Verbot, sondern zu versuchen, Konzepte zu entwickeln, dass Leute sagen, ach, am Bahnhof lasse ich das Auto stehen oder ich lasse es am Stadtrand stehen und habe gute Möglichkeiten, durch die Stadt zu kommen, Anreize zu schaffen und tatsächlich einen Graben in der Gesellschaft zuzuschütten. Das ist eigentlich ein Stück, was dahinter steht. Ich fürchte zwar, er wird es nicht schaffen, weil die Leute tatsächlich sagen, oh, die wollen uns das Auto verbieten. Das höre ich in der Stadt überall. Und das ist überhaupt nicht das Thema.
Nee, das geht aber letztlich darum, dass ich sage, wir müssen den Individualverkehr auf das Maß beschränken, was notwendig ist.
Ja, das kann die Stadt
nicht. Das heißt, es gibt definitiv Leute, die Auto fahren müssen aus unterschiedlichsten Gründen und die müssen auch weiterhin Auto fahren.
Ja.
Und für alle anderen muss es letztlich Alternativen geben, die attraktiv sind. Und die Frage ist, wie kann man attraktive Alternativen schaffen? Und das ist sicherlich eine Frage, wo ein Problem entsteht, weil die Leute gewohnt sind, auf ihrem eigenen Hintern, auf ihren eigenen vier Rädern überall hinzurollern. Und das ist eine Haltung, die man überwinden muss. Und das Zweite ist, dass man durch bestimmte Sachen ja schon in der Vergangenheit, wie Parkraumbewirtschaftung, Anwohnerparken oder andere Dinge, Erhöhung von Parkgebühren und Ähnlichem, schon eine gewisse Reduktion erreicht hat. Ne? Und das ist, denke ich, der Weg. Aber der für mich entscheidende Punkt, der mir wichtig ist, ist einmal, dass ich sage, wir müssen viel mehr ÖPNV-Angebote kriegen.
Ja,
und ich hoffe, dass das personell irgendwie darstellbar ist und wirtschaftlich. Und das Zweite, was auch wichtig ist, der Fußverkehr muss begünstigt werden. Also wir haben heute ein Problem, dass wir als Fußgänger immer einerseits von Fahrradfahrern überrollt werden, die über unsere Füße fahren, einmal klingeln und dann schnell drüber. Ich sage jetzt ein bisschen salopp, ja. Also sie sind oft rücksichtsloser als Autofahrer. Und dass wir auch den Autoverkehr haben, der inzwischen schon sehr viel zivilisierter geworden ist als vor 20, 30 Jahren oder so, aber der immer noch eine Last darstellt. Und dass wir als Fußgänger eigentlich immer das schwächste Glied sind. Und das, finde ich, ist etwas, was wir auch aufbrechen müssen, dass wir halt Regelungen schaffen müssen, in denen die Fußgänger an vielen Stellen begünstigter sind, als sie das in der Vergangenheit waren.
Also das Konzept sieht ganz, ganz viele Regelungen vor. Ich weiß gar nicht, ob du es dir mal ganz durchgelesen hast. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, es ganz zu lesen. Aber es sieht ganz, ganz viele Regelungen vor, die halt, wo die Stadt halt die Kompetenz hat, das überhaupt zu machen. Und Eckart Du kannst ruhig mit Ja stimmen, denn dieses Konzept wird nicht dazu führen, dass du uns nicht mehr in die Stadt bringen kannst.
Oder nee, das ist mir schon klar.
Das wird auf gar keinen Fall passieren.
Ich habe auch vor, auf jeden Fall erstmal die Frage zu lesen, wie die Frage gestellt ist. Das weiß ich nämlich nicht aus dem Kopf heraus. Das ist ja, man hat ja auch gerungen über die Formulierung dieser Frage. Das habe ich auch gelesen. Man muss auch, was das Klima betrifft, bedenken, im Jahr 2035, worum es ja im Endeffekt geht, das steht ja in der Zahl, wird es mehr Elektroautos geben als Verbrenner, sodass von daher, vom Klimaschutz, von dem Argument her, da eigentlich nicht groß viel zu erwarten ist durch andere Maßnahmen. Aber es geht, wie Franz Josef ja sagte, hauptsächlich um die Menge des Verkehrs, um die Menge der Autos, um die Fußgänger, dass die mehr Platz, mehr Spielraum haben, dass die Stadt dadurch lebenswerter ist. Auch die Radfahrer werden begünstigt, deswegen sollen mehr Radwege geschaffen werden. Wobei das für uns ja überhaupt nicht zutrifft, also auch für mich nicht. Ich könnte zwar Rad fahren, aber nicht in der Stadt, das ist mir zu gefährlich. Ja. Und auch vom Alter her würde ich das nicht mehr tun. Aber ja, also ich gucke, wie die Frage aussieht, die anzukreuzen ist. Ja. Und ich denke auch, dass für mich als Verkehrsteilnehmer sich nicht viel ändern wird.
Aber ich wollte zu der Elektromobilität noch einen Satz unbedingt sagen. Es ist wirklich nicht so, dass Elektromobilität völlig umwelt- und klimaneutral sei.
Ja.
Auch da entsteht eine ganze Menge an Umweltbelastung durch die Batterien, in denen bestimmte sogenannte seltene Erden und andere Metalle und andere Legierungen verbaut sind, Chemikalien. Und auch durch das Material für die Fahrzeuge. Und auch entsteht das Problem, dass man diese Fahrzeuge auch irgendwo abstellen muss und damit Raum benutzt und möglicherweise versiegelt, der für den Gewässerschutz zum Beispiel benutzt wird. Das heißt also, wir müssen auch, wenn wir Elektromobilität gegenüber der klassischen Mobilität mit Verbrennerautos bevorzugen, immer noch die Zahl des Individualverkehrs und der Autos senken. Und da finde ich einen wichtigen Punkt, das macht die Stadt inzwischen. Zum Beispiel, die fördert irgendwelche Carsharing-Initiativen in Außenstadtteilen, wo man dann auch Elektroautos bekommen kann und mit einem Elektroauto in die Stadt fahren kann und auch nur dann ein Auto benutzt, wenn man es braucht und sich viele Leute ein Auto teilen. Ne?
Ich finde, wir müssen fast aufhören. Ich will nur noch ganz kurz sagen, ich finde die Idee auch der Stadtviertelparkhäuser interessant, also oder der Quartierparkhäuser, dass man tatsächlich dafür sorgt, dass also nicht mehr alle Autos am Straßenrand parken, sondern dass man Parkmöglichkeiten für Autos in der näheren Umgebung von Wohnquartieren schafft, gebündelt an einem Ort. Und dass man dann sozusagen die Straßen, auch die Straßenränder, auch die Fußwege und die Fahrradwege frei hat und das tatsächlich auch für den Verkehr positiv ist. Das ist, gehört auch zu den Maßnahmen, über die man nachdenkt. Also es sind sehr vielfältige, das betont der Oberbürgermeister auch immer wieder. Ich bin auf einer Veranstaltung gewesen, wo er das erklärt hat und er ist sehr engagiert und ich finde es spannend und ich finde es gut, dass Marburg hier wieder so eine Vorreiterrolle übernimmt. Ich bin ja normalerweise kein Lokalpatriot wie Franz Josef, aber ich finde das hier in diesem Falle tatsächlich richtig gut und das völlig unabhängig von der Frage, welcher Partei der Oberbürgermeister angehört. Insofern glaube ich, dass MU35 eine spannende Sache ist. Ich würde sagen, wir lassen es dabei bewenden. Wir können es sowieso nicht zu Ende diskutieren. Ich weiß, du wirst jetzt noch was sagen wollen.
Ich werde dich jetzt immer am Schluss. Mit welchem Verkehrsmittel fährst du jetzt in Urlaub?
Ja, ich muss mit dem Auto in Urlaub fahren. Geht nicht anders.
Ja, das ist das Problem von Behinderten, ne?
Das ist das Problem. Unter anderem. Ja, und auch, ich meine, ich habe keine Kulis. Es ist wirklich viel Zeug, was wir mitnehmen müssen, weil bei uns in der Nähe gibt es, wo wir in Urlaub fahren, gibt es keine Einkaufsmöglichkeit, die für uns fußläufig erreichbar wäre. Insofern nehmen wir sehr viele Sachen mit und das ist natürlich auch echt ein Problem. Also
ja, der Profi ahnt, es gibt Proviant. Der Profi ahnt, es gibt Proviant.
Ja, genau. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß. Schönen Sommer. Wir melden uns Ende Juli wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Schönen Sommer und tschüss.
Ja, und schönen Urlaub, falls der ansteht. Und ansonsten alles Gute. Tschüss.